Also, lass uns diese dritte Einheit hier angehen. Und zwar möchte ich noch einmal sprechen über das, was Gemeinde nach meinem Verständnis und so wie ich das Neue Testament verstehe, eigentlich ist oder sein sollte. Wir haben ja diesen ganzen Tag unter das Motto gestellt, die Gemeinde, die Hoffnung der Welt. Und das ist eine sehr gute Frage oder Aussage, besser gesagt, nämlich die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Du kannst die Gemeinde vergleichen zum Beispiel mit der Arche Noah. Die Arche Noah, genau genommen, wäre die Hoffnung der damaligen Welt gewesen. Ich glaube nicht, dass es von Anfang an feststand, dass nur Noah und seine Familie in diese Arche hineingehen sollten, was die Menschen betraf. Sondern ich glaube, Noah wird ein Prediger der Gerechtigkeit genannt. Und was bedeutet das? Heißt das womöglich, dass Noah dadurch ein Prediger der Gerechtigkeit war, dass er einfach Gott gehorsam war und die Arche gebaut hat? Nein, sondern ich glaube, dass er über die vielen Jahre des Baus der Arche immer auch den Leuten gesagt hat, warum er das tut und was kommen würde. Mit anderen Worten, er hat eigentlich jedes Mal wieder eine Einladung ausgesprochen, kommt doch mit, glaubt doch auch, geht doch auch mit ein in den Schutz und in die Rettung unseres Gottes. Dann könnt ihr dieser Sintflut entkommen. Aber, wie es eben leider war und wir wissen, dass niemand seiner Predigt glaubte. Du könntest sagen, Noah war wahrscheinlich der erfolgloseste Prediger aller Zeiten. Er konnte nur, also in Anführungszeichen nur, ist ja schon viel wert, seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen überzeugen. Und natürlich die ganzen Tiere. Da braucht es vielleicht nicht so viel Überzeugungskraft. Die sind nämlich manchmal, durch ihren Instinkt wussten sie, was kommt. Gott oder der Heilige Geist hat sie dazu gedrängt, in die Arche einzugehen, wie auch immer. Auf jeden Fall, was aber sonst Menschen betraf, zu denen Noah sprach, da hat sich keiner bekehrt. Und trotzdem wird Noah ein Prediger der Gerechtigkeit genannt. So viel zu erfolglosen Prediger. Wichtig ist aber, dass wir die Botschaft predigen, so oder so. Und ich denke, dass den meisten von uns, die wir das tun, ein bisschen mehr Erfolg beschieden sein wird als Noah. Das Bild, das Noah geschaffen hat, Noah schuf nicht nur eine Rettung vor der Sintflut zur damaligen Zeit in einem realen Sinn, sondern er schuf auch ein biblisches Schattenbild, ein Vorbild auf das, was kommen würde in einer noch viel reineren, größeren Form, nämlich er schuf ein Schattenbild auf die Gemeinde hin. Die Gemeinde Jesu Christi in dieser Zeit und in dieser Welt ist nichts anderes als eine Arche Noah. Wenn du in dieser Gemeinde bist, dann wirst du errettet werden vor dem zukünftigen Zorn, könnte man sagen. Also natürlich, uns ist klar, dass die Gemeinde nicht der Heilsbringer ist. Die Gemeinde ist nicht heilsnotwendig. Du musst nicht in der Gemeinde sein, damit du errettet sein kannst, im ultimativen geistlichen Sinn. Amen. Das verstehen wir. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr wichtige Schutzfunktion verbunden mit der Gemeinde und dem Sein in der Gemeinde. Denn wir wissen zum Beispiel, dass die Gemeinde entrückt wird. Wer wird entrückt? Die Gemeinde. Nun, manche Christen würden damit wahrscheinlich oder dagegen argumentieren und sagen, nein, die Christen werden entrückt. Aber wenn du genau hinschaust und die entsprechenden Gleichnisse auf die Entrückung hin oder die im Zusammenhang stehen mit diesem Ereignis, wenn du die liest und richtig deutest, dann wirst du sehen, nicht der einzelne Gläubige wird entrückt, sondern die Gemeinde wird entrückt. Und du musst in der Gemeinde sein und zur Gemeinde gehören, damit du entrückt wirst. Wisst ihr, ich glaube, dass es letztlich sehr gefährlich ist, nicht zu einer Gemeinde zu gehören. Und du kannst dich nicht damit herausreden, dass du sagst, ja, aber ich gehöre ja zur universalen Gemeinde Jesu Christi. Mit anderen Worten, dadurch, dass ich von Neuem geboren bin und an den Herrn glaube, mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, gehöre ich doch zur weltweiten universalen Kirche, zum Leib Christi, im größtmöglichen Sinn. Das mag sein und ist so, aber das bedeutet nicht sehr viel in deinen unmittelbaren Lebensumständen. Es gibt ein sehr schönes Zitat, eine Anekdote vom bekannten amerikanischen Evangelisten eines früheren Jahrhunderts, Dwight L. Moody. Wer von euch kennt Moody? Dwight L. Moody war ein Evangelist des 19. Jahrhunderts, in Amerika hat große, große Evangelisationen abgehalten. Eines seiner Credos war, er wollte nicht an einem Tag ins Bett gehen, ohne dass er nicht mindestens eine Person zum Herrn geführt hat. Wenn du einen Eindruck bekommen willst von dem, was Moody getan hat, dann eines von unseren CD-Sets hier unten am Büchertisch über Erweckung, da ist eine alte Fotografie drauf von einer Versammlungsstätte von Dwight L. Moody. Und alles, was du auf dieser Fotografie sehen wirst, ist ein riesiger leerer Raum, also der natürlich dann jeweils gefüllt war, mit vielen, vielen unzähligen Stuhlreihen. Also diese Leute müssen unglaublich große Versammlungen gehabt haben und viele, viele Leute, die sich bekehrt haben. Und von Dwight L. Moody wird folgende Geschichte oder Anekdote erzählt. Und zwar hat er in allen großen Städten Amerikas große Evangelisationen gehalten, wie in unseren Zeiten vielleicht Billy Graham, aber eben zu einer früheren Zeit. Und eine berühmte, damals berühmte Sängerin, die gläubig war, kam zu Dwight L. Moody und sagte ihm: Dwight L. Moody, ich möchte gerne in einer deiner Evangelisationen, in einer deiner Crusades, möchte ich gerne singen. Also so ein paar Special Songs zum Besten geben, um die Anwesenden zu erbauen und dazu beizutragen, dass sie den Herrn kennenlernen. Und die dachte wahrscheinlich, die Frau, dass Dwight L. Moody sich geehrt fühlen würde, dass sie ihm dieses Angebot macht. Aber weißt du, was Dwight L. Moody zurückgefragt hat? Er fragte die Frau: Nun, das ist ja schön, dass du mir dieses Angebot machst. In welcher Gemeinde bist du denn? Und diese Frau, diese Sängerin, gab zurück: Nun, in keiner bestimmten. Ich gehöre zur universalen, zur weltweiten Gemeinde. Und weißt du, was Moody antwortete? Er sagte: Dann geh und sing dort. Und das illustriert für mich wie kaum eine andere Geschichte, warum es so wichtig ist, dass du zu einer Ortsgemeinde gehörst, dass du zu einer lokalen Gemeinde gehörst. Denn nur hier kannst du wirklich etwas bewirken und nur hier erfährst du wirklich den Schutz, den du brauchst, in deinen alltäglichen Lebensumständen. Du kannst nicht sagen, ja, die Gemeinde weltweit ist für mich zuständig, wenn meine Ehe dabei ist, in die Brüche zu gehen, wenn meine Kinder krank sind oder auf Abwege kommen, wenn ich ein Finanzloch habe, das ich nicht zu stopfen weiß, wenn ich körperliche Probleme habe, krank bin, gebrechlich bin, dann wird mir die universale Gemeinde helfen. Ja, welcher Pastor denn? Ja, der Heilungsevangelist aus Amerika. Nein, der wird dir nicht helfen und er wird nicht kommen, wenn du anrufst oder ihm ein E-Mail schreibst. Sondern, wer wird kommen? Ja, das war jetzt die falsche Antwort. Wer wird kommen, wenn du in einer konkreten Not bist, wo du konkrete menschliche Hilfe auch brauchst oder jemanden, der dich neu wieder darauf hinweist, dass Jesus deine Hilfe ist? Dein Pastor in der Ortsgemeinde. Nicht einmal in ganz Deutschland. Weißt du, ich zähle mich zum Leib Christi in Deutschland. Ich zähle mich zum Leib Christi in der Schweiz. Ja, Amen. Natürlich gehören wir da dazu. Aber wer ist dein Pastor? Wer ist dein Leiter? Wo ist dein Dach über dem Kopf? Weißt du, ich könnte auch sagen, ich wohne in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz zu Hause. Aber das wird noch konkreter. Ich wohne in Schaffhausen. Und dort habe ich eine Wohnadresse. Hochstraße 327 und da steht ein Haus, ein konkretes Haus mit einem konkreten Dach über dem Kopf. Da bin ich zu Hause. Ich kann nicht sagen, ich wohne in der Schweiz. In einem sehr globalen Sinn, ja. Aber in einem konkreten Sinn wohne ich in diesem Haus an der Hochstraße 327 und das ist gut so und da werde ich morgen Abend hin zurückfahren und mir einen gemütlichen Abend machen, bis meine Frau zurückkommt von Kopenhagen. Und ich bin froh, dass ich nicht irgendwo draußen nächtigen muss. Und so solltest auch du froh sein, dass du geistlich gesprochen ein Dach über dem Kopf hast. Und für die meisten von euch, die jetzt gerade hier sind, ist es vermutlich dieses Dach hier. Und es ist dieses Pastoren-Ehepaar. Und halte das hoch. Denn, weißt du, nicht in einer Gemeinde zu sein, ist kein Kavaliersdelikt. Für viele ist das eine Art Kavaliersdelikt geworden. Sie denken, ja, das wird ja nicht so schlimm sein. Hauptsache, ich bleibe am Herrn. Ich bleibe im Herrn. Er in mir, ich in ihm. Nur wenn er in dir ist und du in ihm bist, dann solltest du auch in der Gemeinde sein. Es gibt ein wunderbares Lied von einem amerikanischen christlichen Rock-Pop-Sänger namens Derek Webb. Und er hat vor vielen Jahren schon ein Lied gesungen, gespielt namens The Church. Und in diesem Lied kommt folgende Strophe vor: If you love me, you will love the church. Mit anderen Worten, wenn du mich liebst, also Jesus singt dieses Lied, wenn du mich liebst, dann liebst du auch die Gemeinde. Du kannst nicht mich lieben, ohne die Gemeinde zu lieben. Wenn du sagst, dass du mich liebst, dann liebst du die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist meine Braut. Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. Und im Hinblick auf dich ist es auch dein Schutz. Du fragst vielleicht, ja, kannst du das bitte beweisen, Pastor Manfred? Wo hast du eine Schriftstelle, wo hast du eine Begebenheit, die du mir zeigen kannst, die ganz deutlich zum Ausdruck bringt, dass ich in einer Gemeinde sein muss, in einer konkreten Ortsgemeinde, und dass sonst der Schutz Gottes nicht auf mir ist? Ja, ich habe eine Erklärung dafür, wenn du bereit bist, sie anzunehmen. Und es ist eigentlich eine sehr logische, folgerichtige Erklärung, die nicht ganz einfach zu schlucken ist, die mit einem sehr unschönen Ereignis im Neuen Testament zusammenhängt. Aber ich erkläre es euch. Ihr seid reif genug dafür. In 1. Korinther 5 gibt es diese sehr, sehr unschöne Stelle, wo Paulus an die Korinther schreiben muss, dass sie eine Form von Unzucht in ihrer Gemeinde dulden, die nicht einmal unter den Nationen geduldet wird. Und zwar ist die Rede von einem Mann, der mit seiner eigenen Stiefmutter zusammenlebte in einem eheähnlichen Verhältnis. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, hast du auch schon gelesen. Und dann sagt Paulus etwas, das wahrscheinlich für die meisten von uns sehr herausfordernd ist, konfrontierend. Und zwar sagt er, diesen Menschen hättet ihr längst aus der Gemeinde werfen sollen. Und da ihr es nicht gemacht habt, habe ich es bereits im Geist anwesend. Siehst du, das sind Dinge, die ein bisschen über das normale christliche Verständnis hinausgehen, was Paulus hier schreibt. Er sagt, in dem Leib nach abwesend, aber im Geist anwesend, habe ich bereits für euch und mit euch zusammen diesen Mann, der solches getan hat, dem Satan übergeben. Hat er das geschrieben? Kannst du nachlesen in 1. Korinther 5, Vers 5. Kannst du dort nachlesen. Einen solchen dem Satan übergeben. Nun kannst du dich fragen, was meint er denn damit, wenn er sagt, ich habe diesen Menschen dem Satan übergeben? Ich kann es dir erklären. Er meinte nicht, dass er in einer Art magischem Ritual im Geist anwesend ein Tänzchen aufgeführt hat und quasi gesagt hat, ich löse diesen Menschen jetzt aus Christus heraus und übergebe ihn hochoffiziell dem Satan. Von nun an ist der Satan dein Herr. Du Ehebrecher, du Unzüchtiger, du Hurer. Nein, das hat er nicht getan. Weißt du, was Paulus getan hat? Er hat nichts anderes getan, als das, was die Korinther auch ohne ihn hätten tun sollen. Nämlich, er hat diesen Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen. Das ist nichts anderes als Exkommunion. Exkommunizierung, so nennt man es. Er hat ihn exkommuniziert, ausgeschlossen aus der Gemeinde. Er hat das getan, was Jesus in Matthäus 18, Vers 16 oder 18 sagt, dass wir es tun sollen mit solchen, die schwere Sünde getan haben und nicht Buße tun wollen. Er sei dir wie der Heide und der Zöllner. Und dann sagt Paulus etwas sehr Interessantes, nämlich was mit diesem Menschen passieren würde. Und bitte, behalt im Hinterkopf, es geht hier wirklich um schwere, schwere Sünde. Es geht hier nicht darum, dass einer mal eine Zigarette geraucht hat im Hinterhof, obwohl er sich einen Bruder nennt. Es geht nicht darum, dass einer ein Gläschen Schnaps zu viel getrunken hat oder etwas in der Art, sondern es geht um schwere, massive Sünde gegen den eigenen Leib und gegen den Leib Jesu Christi. Deswegen wurde dieser Mann aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und was würde die Folge davon sein? Zum Verderben des Leibes, damit der Geist errettet würde am Tag Jesu Christi. Was heißt das? Damit beschreibt Paulus nichts anderes, als wenn jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, können wir keinerlei Garantie mehr dafür übernehmen, dass er noch lange leben wird. Im Leib. was seinen physischen Leib angeht. Mit anderen Worten, er ist schutzlos den Elementen bzw. dem ausgeliefert, was in der Welt regiert. Und das ist der Satan. Versteht ihr diesen Zusammenhang? Was sollte passieren? Sein Geist sollte trotzdem errettet werden. Mit anderen Worten, er würde errettet bleiben, was seinen Geist angeht. Und am Tag des Herrn Jesus, er wäre zwar viel zu früh gestorben, wenn er nicht Buße tat. Er wäre eines frühen Todes gestorben. Er hätte seine Berufung nicht erfüllt auf dieser Erde, aber er wäre errettet wie durchs Feuer hindurch. Immer noch besser als ganz verloren gehen. Aber was Paulus eigentlich damit auch zeigt ist, außerhalb der Gemeinde gibt es keinen Schutz. Selbst wenn du errettet bist, selbst wenn du gläubig bist. Weißt du, wenn Leute zu mir kommen und selber betroffen sind oder mir berichten von irgendwelchen Leuten, denen was weiß ich, was zugestoßen ist, dann interessiert es mich immer, waren sie in einer Gemeinde? Gehörten sie zu einer Gemeinde? Und allzu oft gibt es Christen, die nicht in einer Gemeinde sind und die deswegen auch den Schutz Gottes nicht erleben, so wie sie ihn erleben können. Das ist ein Grund, nicht sicher nicht der einzige, aber es ist ein wichtiger Grund, warum du in einer Gemeinde sein solltest. Warum du es dir nicht leisten kannst, außerhalb der Gemeinde zu sein. Du bist wie freiwillig. Ich meine, stell dir die Gemeinde vor wie eine Stadt, eine stark befestigte Stadt mit einer Stadtmauer und außerhalb herrscht Krieg. In der Gemeinde herrscht kein Krieg. Darüber haben wir gerade heute Nachmittag gesprochen. Homo thymadon ist die Abwesenheit von Krieg. Aber außerhalb der Stadtmauern dieser Stadt auf einem Berg kann ich keine Garantie übernehmen. Da wirst du jede Art von Zwiespalt, von Zwist, von Streit, von Krieg, von Mord und Totschlag im bildlichen und im konkreten Sinn erleben können. Aber in der Gemeinde, das ist die Arche. Hier kannst du erleben, dass Gott für dich Dinge tut, die er außerhalb der Stadt nicht tun kann für dich. Und ich kann mich erinnern, als Martin und Corinna, seine Frau, dieses Zeugnis einmal erzählte. Bezüglich Emily. Katharina hatte gebetet und kurz danach ist Corinna wieder schwanger geworden und hat Emily ausgetragen. Halleluja. Und sie gaben Zeugnis davon und haben dieses Zeugnis ganz klar in Zusammenhang gestellt mit ihrem Sein in einer guten Gemeinde. Und weißt du was? Es gab Leute in unserer Gemeinde, die Anstoß nahmen, die sagten, sollten wir nicht, wenn wir Zeugnis geben, Christus hochhalten? Wie könnt ihr von der Gemeinde reden und die Gemeinde hochhalten in diesem Zeugnis? Hat die Gemeinde etwa dafür gesorgt, dass deine Frau wieder schwanger wurde? Nun, natürlich nicht in einem direkten Sinn, ja. Aber ohne die Gemeinde wäre es nicht passiert. Wer ist die Gemeinde? Christus auf der Erde. Wir sind sein Leib. Er ist das Haupt. Wir sind sein Leib. Würdest du, wenn du eine Person vor dir hast, würdest du Haupt und Leib trennen? Würdest du sagen, also das Haupt bete ich an, aber der Leib ist zu verachten. Ein wunderschönes Haupt, aber was soll ich mit diesem Leib? Ich nehme dich nur als Beispiel. Ein wunderschönes Haupt und was für eine Kappe er trägt. Aber was ist mit diesem Leib? Damit habe ich nichts zu tun. Und viele Gläubige reagieren so, handeln so. Sie halten das Haupt hoch. Aber wenn wir vom Leib reden, wenn wir den Leib verherrlichen, wenn wir vom Leib sagen, der ist genauso wichtig, er trägt ja schließlich das Haupt, dann nehmen sie Anstoß und denken, wir verherrlichen Menschen. Nein, wir verherrlichen nicht Menschen, wir verherrlichen den Leib Jesu Christi auf dieser Erde und geben ihm seinen rechten Platz und sagen, das ist die Arche, komm hier hinein und du wirst Hilfe erleben in so vielen Bereichen, wo du ansonsten keine Hilfe haben kannst. Wo hat Gott die Weisheit gesetzt? In der Gemeinde. Wir werden gleich dazu kommen. Preis dem Herrn, ich sollte mich an mein Konzept halten. Ich möchte euch ein Zitat geben. Und zwar von einem deutschen Pfarrer, der von 1912 bis 2000 gelebt hat, namens Paul Deitenbeck. Und Paul Deitenbeck war ein bekannter Pfarrer und Theologe und hat in irgendeiner Weise auch mit der bekennenden Kirche im Dritten Reich zu tun gehabt. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber er hatte was damit zu tun. Und zwar hat er gesagt, die Welt der Automation, der Entpersönlichung der Masse braucht eine Gemeinde Christi, deren Leben Heimatcharakter hat. Ich lese es noch einmal vor. Die Welt der Automation, der Entpersönlichung der Masse braucht eine Gemeinde Christi, deren Leben Heimatcharakter hat. Also sei froh und zufrieden und stolz darauf, wenn deine Gemeinde Heimatcharakter hat, wenn sie Familiencharakter hat, wenn es nicht eine Fabrik ist, wo du durchgeschleust wirst jeden Sonntag, wo du abgefüllt wirst mit einem guten Wort und einer kurzen Handauflegung, aber das war's dann auch. Freu dich über eine Gemeinde mit Cafeteria, mit Kaffee, wo du essen kannst nach dem Gottesdienst, wo du Gemeinschaft pflegen kannst, wo du zu Hause sein kannst. Wenn dir zu Hause mal die Decke auf den Kopf fällt und du ein bisschen länger sitzen bleibst am Sonntag nach dem Gottesdienst, freu dich darüber, dass es einen solchen Ort gibt. Dass deine Gemeinde Heimatcharakter hat. Nimm nicht Anstoß, wenn persönliche Geschichten erzählt werden. Ich habe einmal, das war eines meiner schockierendsten Erlebnisse in den letzten Jahren, ein Ehepaar, schon ein bisschen älter, kam ursprünglich aus einer größeren Gemeinde in Deutschland, und zog an die Grenze oder über die Grenze sogar in die Schweiz und kam dann zu uns. Und eigentlich gab es viele Ähnlichkeiten zwischen uns und dieser Gemeinde, zumindest was die Lehre angeht. Aber schließlich und endlich trat dieses Ehepaar wieder aus unserer Gemeinde aus und der Mann schrieb mir ein langes E-Mail, wo er all die Punkte nochmal aufführte, die ihn so über die Jahre, ihn und seine Frau, gestört haben. Und weißt du, was die Dinge waren, die ihn und seine Frau gestört haben, unter anderem? Dass bei uns so viel persönliche Information weitergegeben wird. Und wir verkünden, dass der und der heiratet und der Geburtstag hat. Und das sei ja peinlich. Ich frage dich, was soll daran peinlich sein, wenn ich am Sonntag den Geburtstag eines Gemeindemitgliedes ankündige und beklatschen lasse? Was soll daran peinlich sein, wenn und das ist wirklich passiert, eine 78-jährige Dame aus unserer Gemeinde einen 83-jährigen Herrn aus Deutschland, einen ehemaligen Pfarrer kennenlernt und in ihrem hohen Alter nochmal heiratet und ein neues Leben anfängt, irgendwo in Deutschland hier. Und wir das öffentlich bekannt geben und den Mann Zeugnis geben lassen. Der ein Pfarrer ist wohlbemerkt, Pfarrer AD, aber immer mal wieder predigen, wenn er eingeladen wird. Ein wunderbarer Mann. Was soll daran peinlich sein? Ja, das ist nicht so geschliffen und der trägt nicht die neuesten Klamotten und der hat keinen schönen Lichtstrahl im Haar. Das ist einfach echt, versteht ihr? Das ist Gemeinde zum Anfassen. Gemeinde, wo zusammen gelacht wird. Gemeinde, wo zusammen geweint wird. Gemeinde, wo zusammen gehofft und geglaubt wird. Kein Fastfood. Ich möchte zu euch reden über Zweck und Absicht der Gemeinde. Seht ihr, die Arche hat einen ganz bestimmten Zweck, nämlich den Leuten Schutz zu bieten und im entsprechenden kritischen Moment sie zu retten vor der Flut. Was ist Zweck und Absicht der Gemeinde? Es gibt mehrere Punkte, die man hier nennen könnte, und ich möchte euch die wichtigsten dieser Punkte mit auf den Weg geben. Sicher nicht abschließend, aber einige wichtige Punkte. Erster Zweck der Gemeinde, sie ist ein Zuhause für die Erretteten. Eben genau das, was Paul Deitenbeck gefordert hat, nämlich eine Gemeinde, deren Leben Heimatcharakter hat. Jeder Gläubige braucht ein geistliches Zuhause. Und jeder Gläubige sollte unmittelbar nach seiner Entscheidung für Christus einer Gemeinde hinzugefügt werden, nicht erst nach 5 Jahren. Und wenn du Evangelist bist oder evangelistisch tätig bist, dann lade die Leute zu Christus ein, aber dann lade sie auch in die Gemeinde ein. Und zwar sozusagen im selben Atemzug. Mach keinen Unterschied. Sag nicht, ja, Christus wird dann auch an dir wirken, dass du irgendwann in die Gemeinde gehst. Sondern nenne ihm das als nächsten Schritt. Nicht als übernächsten, sondern als nächsten Schritt. Und dazu gibt's eine schöne Schriftstelle, Apostelgeschichte 2, Vers 47. Und auch das wieder, leider hast du das so in dieser Lesart nur in der Schlachter 2000-Übersetzung und in meiner Übersetzung, weil sie beide auf demselben griechischen Grundtext basieren, nämlich dem sogenannten Textus Receptus. Ganz kurz, es gibt zwei Hauptstränge des griechischen Grundtextes. Der eine ist der Textus Receptus, den es ungefähr seit dem 16. Jahrhundert gibt, Luther. Und die anderen Reformatoren haben nach diesem Text ihre Übersetzungen gemacht des Neuen Testaments. Eigentlich wurde dieser Textus Receptus sogar eigens zu diesem Zweck zusammengestellt von Erasmus von Rotterdam, einem Philosophen und Universalgelehrten der damaligen Zeit. Und dann gibt es einen modernen griechischen Grundtext namens Nestle-Aland-Text. Und der Nestle-Aland-Text ist eine Zusammenstellung von Textfunden, Manuskripten, Lesarten, die eigentlich eher von einer kritischen Seite herkommen. Das heißt, wo sehr vieles neu überarbeitet wurde, neu angeschaut wurde, hinterfragt wurde auch. Und die meisten der Wissenschaftler, die an diesem Text mitgearbeitet haben, sind kirchlich, aber nicht gläubig in unserem Sinn. Und so kam es, dass im Nestle-Aland-Text x Schriftstellen abgeändert wurden, x Verse abgeändert wurden, weil angeblich in den ältesten Manuskripten ein anderer Wortlaut steht. Und das ist sehr zu hinterfragen. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wenn du meine Übersetzung liest, da steht auch im Vorwort einiges drin und du wirst auch viele Stellen finden, wo ich darauf hinweise. Und in der revidierten Fassung dann sind es über 800 Fußnoten, oder ja, fast 800 Fußnoten, die darauf auf solche Unterschiede Bezug nehmen. Und das hier ist eine solche, aber mir geht es eigentlich um den Wortlaut hier. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Beim Nestle-Aland heißt es nur tat täglich die hinzu, die gerettet wurden. Aber der richtige Wortlaut muss heißen tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich meine, das ist ja eigentlich auch logisch. Das sagt ja auch der gesunde Menschenverstand. Wo sollte er sie denn hinzugetan haben? Ja, zur Gemeinde natürlich. Aber es ist gut, dass wir das hier schwarz auf weiß haben. Wo sollten also die Erretteten hinzugetan werden? Unmittelbar nach ihrer Bekehrung? Zur Gemeinde. Nicht einfach nur zu einer losen Gruppe von auch gläubigen Leuten. Weißt du, heute läuft vieles, gerade auch in der jungen Generation, ja, läuft vieles so im Sinne von Klicken. Wir gehören zur selben Clique, wir gehören zur selben Gruppe. Und wenn du dich dann bekehrst, dann kann es sein, du gehst nicht in eine Gemeinde, du hängst einfach mit denselben Leuten ab, die auch gläubig sind, aber das ist keine Gemeinde. Ich war schockiert, als ich vor einigen Jahren ein Statement las, das herausgegeben worden war von einem der bekanntesten christlichen Fernsehsender weltweit. Ich nenne keinen Namen. Und eine Person, die mitverantwortlich ist und war oder immer noch ist, für diesen Fernsehsender gab jungen Leuten, die zum Glauben gekommen waren, die Anweisung, weißt du, Gemeinde, das kann auch sein, wenn du mit deinen gläubigen Kumpeln in der Disco hängst. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Aber es stand schwarz auf weiß da. Gemeinde, das ist auch, wenn du Gemeinschaft hast mit deinen gläubigen Kumpeln, von mir aus in der Kneipe oder in der Disco. Nein, das ist keine Gemeinde. Das ist nie und nimmer Gemeinde. Das ist noch nicht einmal das, was Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Denn wenn du in seinem Namen versammelt wärst, wärst du nicht in der Disco. Kennt ihr diesen Rap von Reinhard Bonke mit Thomas Steinlein? Ich war doch noch in meinem Leben nicht in einer Disco. Nun, hat Reinhard Bonke gesagt. Ich war schon in einer Disco. Also ich könnte das nicht mehr behaupten von mir. Nein, es gibt Orte, die sind geeignet für christliche Gemeinschaft und es gibt Orte, die sind das eher nicht. Und mit Verlaub, aber eine Disco ist kein geeigneter Ort für christliche Gemeinschaft. Und weißt du, das heißt noch nicht einmal, und ich sage das mit allem Ernst, es ist nicht verboten, in eine Disco zu gehen. Ich hatte eine Phase in meinem Glaubensleben, wo ich regelmäßig in weltliche Lokale, Tanzlokale, was auch immer gegangen bin, um Leute zu treffen, die ich auf meiner evangelistischen Liste hatte. Und ich hatte gute Freunde, viele Freunde in der Welt. Und ich habe die alle bearbeitet mit dem Evangelium. Da kannst du sicher sein. Und deswegen ging ich dahin, aber ich habe da zu der Zeit schon längst nicht mehr getanzt zu weltlicher Musik. Und ich habe mich auch nicht an irgendwelchen Saufgelagen beteiligt. Also es ist nicht verboten, in eine Disco zu gehen. Aber bitte nenne es nicht christliche Gemeinschaft oder geschweige denn Gemeinde, wenn du mit deinen gläubigen Kollegen, Kumpeln, in der Disco hängst. Das ist nicht Gemeinde. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und ich bin dem Herrn so dankbar. Ich weiß nicht, ich habe das nicht verdient. Bitte glaub's mir. Ich habe es echt nicht verdient. Aber an dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, das war so um den 10. Dezember 1984 herum, ich hatte mich am Freitagabend bekehrt und am Samstag, ich wusste, jetzt muss ich diesen und jenen Freund von mir anrufen, von dem ich wusste, er hatte sich ein Jahr vor mir bekehrt, zu meinem großen Leidwesen. Ich habe das wirklich bedauert, ja. Ich habe mit Leuten gestritten darüber, warum sie mir meinen Freund weggenommen hatten, warum sie den in diese Sekte entführt haben. Aber an jenem Samstag war ich froh, dass es ihn gab und dass er sich ein Jahr vor mir bekehrt hatte. Denn jetzt wusste ich, an wen ich mich wenden konnte. Und rief ihn an und fragte ihn, kommst du nicht vorbei und lass uns nochmal zusammen beten, denn ich möchte meine Entscheidung festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und am selben Abend noch sind wir zusammen in eine christliche Versammlung gegangen. Und unmittelbar danach bin ich mit in die Gemeinde gegangen, wo er schon war. Und du magst sagen, ja, hast du denn nicht den Herrn gefragt, wo du hingehen sollst? Damals noch nicht. Ja, weißt du, damals, ich war froh, war ich irgendwo zu Hause. Ich war froh, kannte ich irgendwo jemanden. Später dann habe ich den Herrn gefragt, Herr, bin ich hier wirklich richtig? Aber ich war 7 Jahre in jener ersten Gemeinde, wo ich dann war. Eine evangelikale Gemeinde, wo nicht viel vom Heiligen Geist zu sehen oder zu hören war. Eine klassische, traditionelle evangelikale Gemeinde. Viele ältere Semester, ziemlich verstaubt, die ganze Sache. Guter Pastor, guter Prediger, aber das war es dann auch ungefähr. Und trotzdem bin ich fast jeden Sonntag dorthin gegangen. Und habe keine Entschuldigung gesucht, um zu Hause im Bett zu bleiben. Und es hat mich vieles gelehrt. Weißt du, du kannst auch was lernen in einer Gemeinde, die vielleicht nicht so optimal ist. Nämlich, du bist nicht der Nabel der Welt. Also das ist eine Sache, die du, glaube ich, in den meisten Gemeinden recht gut lernen kannst. Du bist nicht der Nabel der Welt. Du bist nicht das Maß aller Dinge. Amen. Sondern du lernst in einer Gemeinde auf sehr vielleicht herausfordernde Art und Weise manchmal, lernst du verstehen, hey, Gott liebt den Menschen da drüben, der völlig anders ist als ich und der mich völlig gegen den Strich bürstet. Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, den liebt er genauso wie mich. Die alte Tante da, ich muss jetzt aufpassen, wo ich hin, die alte Tante da hinten, ja, die mit ihrem Pfingstburzel oder Baptistenburzel oder wie man das Ding nennt, jeden Sonntag kommt und irgendwelche alten Klamotten trägt, offensichtlich nicht mit der Mode gegangen ist und nicht wahnsinnig kultur- oder zeitsensibel ist, die liebt der Herr genauso wie mich, jungen Heißsporn, der Kunst studieren will und den Leuten das Evangelium geben will, so modern, wie es nur irgendwie geht. Weißt du, und viele, das musst du erst mal verkraften. Denn viele Leute haben ein Selbstverständnis, auch Christen, das eigentlich nur aufrechterhalten werden kann und funktioniert, weil sie sich selber für etwas wahnsinnig Besonderes halten. Und mir ging es so damals. Weißt du, ich war stolz darauf, anders zu sein als alle anderen Christen. Und viele sagten mir das auch noch und bestätigten es mir. Du bist ja anders als die anderen Christen. Auf dich können wir ja hören. Mehr davon. Aber darf ich dir was sagen? Bekehrt haben sich diese Leute trotzdem nicht. Vielleicht wäre ich ihnen lieber zum Anstoß geworden. Vielleicht wäre ich lieber genauso verstaubt gewesen wie die anderen Leute, über die sie sich geärgert haben. Vielleicht hätten sie sich dann eher bekehrt. Weiß es nicht. Nein, es ist nur eine Vermutung. Auf jeden Fall muss klar sein, die erste Funktion der Gemeinde ist, dass sie ein Zuhause für die Erretteten ist. Halleluja. Was kommt danach? Danach kommt der zweite wichtige Punkt, nämlich, wenn die Gemeinde ein Zuhause für die Erretteten ist, dann sollte klar sein, dass wie jedes Zuhause auch, jedes natürliche Zuhause, die Gemeinde eine Ausbildungsstätte sein sollte. Dein natürliches Zuhause, darf ich dich fragen, ist das nicht irgendwann auch zu einer Ausbildungsstätte geworden? Hast du nicht das bekommen bei dir zu Hause, was man eine Kinderstube nennt? Ich hoffe es doch. Also bei manchen Leuten fragt man sich ja, ob sie eine Kinderstube mitgekriegt haben, sprich ein paar Benimmregeln. Aber Gott sei Dank für die Erziehung, die mir meine Eltern haben angedeihen lassen. Ich bin Gott unendlich dankbar, dass meine Eltern meinem Bruder und mir manche Dinge fast mit in die Wiege gelegt haben. Zum Beispiel eine Liebe zu Büchern, eine Liebe zum Lesen. Ich kann dir sagen, Comics zum Beispiel waren bei uns zu Hause verpönt. Bei uns gab es keine Comics. Wir haben nie Geld gekriegt für Donald Duck-Hefte, Superman-Comics oder Bessie-Hefte oder wie die Dinger alle hießen. Fix und Foxy, all das gab es bei uns nicht. Ja klar, wir haben natürlich trotzdem mit diesen Dingen geliebäugelt und uns ab und zu mal ein Heft ausgeliehen von irgendeinem Kollegen. Aber Geld dafür gab es bei uns nicht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Geld ausgegeben habe für ein solches Heft. Viel später dann, aus kulturellem Interesse, habe ich mir mal während... Nein, wirklich. Während eines Militärdienstes habe ich mir mal auf dem Bahnhof ein Superman-Heft gekauft. Weil mich die Ästhetik interessiert hat. Ja, Amen. Nein, das war wirklich so. Also ich meine, die Geschichte ist ja lächerlich. Wie dem auch sei, solche Dinge haben meine Eltern mir in die Wiege gelegt, mein Bruder und mir. Und vieles andere auch. Ich meine, Lesen war für mich nie ein Problem. Aber worauf ich hinaus will, genauso wie zu erwarten ist, dass in deinem natürlichen Zuhause irgendwann auch Ausbildung dran ist und nicht nur Spiel und Spaß, ist es auch in der Gemeinde. Und die Schriftstelle dazu ist Apostelgeschichte 11, Vers 26. Apostelgeschichte 11, 26 nach der Elberfelder Übersetzung. Und zwar lesen wir hier von der Gemeinde in Antiochia, wo Paulus und Barnabas dienten, heißt es hier, und als er ihn gefunden hatte, die Rede ist von Saulus, der später dann Paulus genannt wurde, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Das ist ein wunderschönes Beispiel und ich glaube auch eine Art Grundmuster für das, was Gemeinde sein kann und sein soll, nämlich Ausbildungsstätte der Gläubigen. Barnabas war ja von den Aposteln in Jerusalem ausgesandt worden, um in Antiochia, einer neu entstandenen Gemeinde, der ersten Heidengemeinde, zum Rechten zu sehen oder das Werk zu beaufsichtigen, könnte man sagen. Die Apostel in Jerusalem empfanden es als richtig, diese Leute nicht einfach ihrem Schicksal zu überlassen, sondern auch darüber ein Stück weit zu wachen, wie sich das jetzt entwickelt. Ich meine, es ist ja schon herausfordernd für uns Juden, dass Heiden jetzt auch zum Glauben kommen können. Lasst uns ein bisschen vorsichtig sein, was die Leute da lehren und glauben. Und deswegen sandten sie Barnabas aus, um dort zum Rechten zu sehen. Und nachdem Barnabas die Gnade Gottes sah, heißt es wörtlich, die dort stattgefunden hat in Antiochia, wusste er, dieses Werk kann und will ich nicht alleine beaufsichtigen. Ging hin nach Tarsus, wo er wusste, dass vor Jahren Saulus hingeschickt worden war, per Schiff, und suchte ihn, weil er wusste, das ist jetzt die Gelegenheit, dass Saulus eingesetzt werden kann zum Dienst. Fand ihn schließlich, was sicher kein einfaches Unterfangen war zur damaligen Zeit, kein Telefon, kein E-Mail, kein Facebook. Und du willst einen Mann namens Saulus finden in einer Stadt Tarsus mit mehreren zigtausend Einwohnern zur damaligen Zeit. Das war nicht einfach. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber. Es passierte ihnen, dass sie ein ganzes Jahr lang Menschen, viele Gläubige in der Gemeinde lehrten. Wo? In der Gemeinde. Sie mieteten nicht irgendein Kongresszentrum, um eine Konferenz abzuhalten und die Leute aus den Gemeinden abzuziehen, sondern sie lehrten in der Gemeinde. mag sagen, ja, das wäre auch damals noch gar nicht möglich gewesen. Ja, vielleicht nicht, aber heute ist es möglich. Und heute findet es leider allzu oft statt. Weißt du, ich habe nichts gegen eine gute Konferenz, bitte glaub mir. Und ich habe auch nichts dagegen, dass Leute aus allen möglichen Gemeinden zu Konferenzen gehen. Wogegen ich etwas habe, ist, wenn ganz bewusst Konferenzen so gelegt werden, zum Beispiel über Pfingsten und auch am Pfingstsonntag diese Konferenz stattfindet, sodass du damit rechnen musst, dass viele Gemeinden halb leer sind, weil die halbe Belegschaft am Pfingstsonntag an der Konferenz ist und nicht in der Gemeinde. Und so unterwanderst du letztlich Gemeinde und förderst sie nicht. Ich habe vor einiger Zeit eine Diskussion gehabt mit jemandem aus unserer Gemeinde genau über dieses Thema und die Person hat nicht verstanden, um was es mir ging. Und daran siehst du, wie unterentwickelt dieses Bewusstsein der Wichtigkeit der Gemeinde letztlich bei vielen ist. Für sie ist es genauso wertig und genauso richtig, am Pfingstsonntag an irgendeiner Konferenz zu hocken mit einem internationalen Sprecher, als in ihrer eigenen Gemeinde zu sein. Aber weißt du was? Frag dich doch mal, warum deine Ortsgemeinde schwach ist, in Anführungszeichen, und nicht wächst und keinen Zuwachs hat. Frag dich doch einmal, warum das so ist, wenn du nicht einmal es für richtig hältst, am Pfingstsonntag oder am Ostersonntag in deiner eigenen Gemeinde zu sein. Welches Signal du damit aussendest. Welches Statement du damit abgibst. Also mein Pastor mag ja gut sein, aber dieser Sprecher da an der Konferenz in so und so, ja, da kann er sich nicht messen. Dem kann er nicht das Wasser reichen. Und außerdem, wir müssen ja auch als Leib Christi in einer Nation zusammenhalten. Ja, Amen. Natürlich müssen wir das, aber nicht am Pfingstsonntag. Ja, gerade am Pfingsten müssen wir doch ein Zeichen setzen. Ja, lokal. Weißt du, der Heilige Geist fiel an Pfingsten auf die Gemeinde in Jerusalem. Und sie lehrten hier ein ganzes Jahr lang eine zahlreiche Menge, wir wissen nicht genau wie viele. Und das Resultat davon war, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Und das ist kein Schimpfwort. Es ist zwar so, die Antiochier waren dafür bekannt, dass sie allen möglichen Gruppen Spitznamen gaben. Ja, das ist so. Und das Wort Christianos, welches hier im Griechischen steht, wie die Antiochier die Christen oder die Jünger nannten, war wahrscheinlich humorvoll oder humoristisch gemeint am Anfang. Aber die Gläubigen verstanden es als eine ehrenhafte Bezeichnung. Halleluja! Jetzt haben wir einen Namen weg. Jetzt müssen wir uns nicht mehr den Weg nennen oder so etwas, sondern jetzt heißen wir Christen. Kleine Christusse, Christusnachahmer, von mir aus sogar Christusnachäffer. Also wunderbar, die meinen es im Sport, wir betrachten es als Ehre. Warum wurden die Christen so genannt, die Jünger so genannt in Antiochia zuerst? Warum? Weil sie so gut belehrt worden waren, dass sie eine Veränderung erlebten, die Leute dazu anreizten, ihnen einen Spitznamen zu verpassen. Ja, du kleiner Christus, du. Und weißt du, das passiert nicht, wenn du lebst wie der Teufel. Niemand wird dich einen kleinen Christus nennen oder einen Christusnachahmer, wenn du zwar ein Bekenntnis sprichst, aber lebst wie der Teufel. Dann würdest du höchstens Heuchler genannt werden. Das Wort gab es damals auch, Hypokrites. Also, die Gemeinde ist eine Ausbildungsstätte. Nun, Pastor Manfred, heißt das, dass wir nicht auf eine Bibelschule gehen dürfen? Heißt das, dass wir keine Ausbildungsangebote außerhalb der Gemeinde wahrnehmen dürfen? Nein, natürlich nicht. Natürlich heißt es das nicht. Aber es heißt, dass du die Erwartung haben solltest, was und wie kann ich in meiner Gemeinde belehrt werden? Und weißt du, die meisten Gemeinden, die ich kenne, haben sehr viel mehr Angebote an guter Lehre, als du vielleicht im ersten Moment erkennen kannst. Und ihr seid eine Gemeinde, wo sehr viele Angebote guter Belehrung und guter Ausbildung gegeben werden. Profitiere zuerst davon, bevor du woanders hinläufst. Wir haben eine Bibelschule, an der wir seit vielen Jahren beteiligt sind, und ich freue mich, dass viele Leute von unserer Gemeinde im Laufe der Jahre diese Bibelschule absolviert haben. Und es ist die erste Schule, die ich empfehle. Es kommt selten vor, dass ich jemandem empfehle, er solle eine andere Schule besuchen. Wir haben jetzt einen jungen Mann, den wir dieses Jahr nach Tampa, Florida aussenden, in die Bibelschule von Rodney Hart Brown. Und das habe ich ihm empfohlen. Und also er wollte das sowieso und ich habe es ihm bestätigt und gesagt, ich sehe das. Ich sehe das für dich. Geh dahin. Weil der Mann hat eine Berufung auf seinem Leben, die über reine Gemeindemitarbeit hinausgeht. Und wenn du weißt, dass du berufen bist zum vollzeitlichen Dienst, dann kann es durchaus dran sein, dass du einen weiten Weg gehst, um eine Ausbildung zu bekommen, die nicht nur rein theoretisch ist, sondern die auch darin besteht, dass du lernst, deinen Mann, deine Frau zu stehen in einem fremden Land. Ich habe Bibelschule in Berlin besucht und habe damals alle meine Brücken abgebrochen in Schaffhausen und gedacht, ich kehre nie wieder zurück. Und weißt du, ein großer Teil der Schule und der Ausbildung, die ich durchlaufen habe in den 3 Jahren Bibelschule in Berlin, war letztlich das Überleben in einer Großstadt, das völlig neu aufbauen eines Lebens in einer solchen Stadt. Das Managen von diesen verschiedenen Verantwortlichkeiten, Bibelschule, Arbeit, Geld verdienen, heiraten, Familie gründen, all das zusammen und noch viel mehr. Das war ein Gesamtpaket. Und ich weiß eins, ohne dieses Gesamtpaket, ohne diese Herausforderung wäre ich wahrscheinlich nicht fähig gewesen, später dann eine Gemeinde zu gründen und das auch durchzuziehen in Schaffhausen. Das ist eine andere Geschichte. Aber für die allermeisten Gläubigen ist es vollständig genügend, dass sie in ihrer eigenen Gemeinde erst einmal ausgebildet werden. Was ist die Gemeinde noch? Welchen Zweck, welche Funktion verfolgt sie? Die Gemeinde ist ein Sprachrohr. Ja, du hast gedacht, wann kommt das denn endlich? Pastor Manfred, bitte sage uns, dass die Gemeinde Gottes Sprachrohr an diese verlorene Welt ist. Ja, Amen, das kommt jetzt. Aber vielleicht in einer anderen Weise, als du erwartet hast. Epheser 3, Vers 10. Wisst ihr, viele Leute haben so diese Vorstellung, viele Gläubige haben die Vorstellung, die Gemeinde Jesu Christi ist eigentlich dazu da, die Welt in allen möglichen Aspekten Lügen zu strafen und ihr vorzumachen, wie man eigentlich leben sollte. Und ihr reinzureden in alle möglichen Belange. Viele Leute heute haben diese Vorstellung, die Gemeinde sollte mit daran arbeiten, dass eine gerechte Umverteilung aller Finanzen und aller Güter in der Welt vonstatten geht. Das ist ein großer Irrtum. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht ein Flügel der sozialistischen Partei. Weder der SPD noch der Linken noch sonst irgendeiner sozialistischen Partei. Wir sind nicht für Umverteilung der Güter. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier für alle reden kann. Ich bin nicht für eine Umverteilung der Güter. Jesus hat gesagt, wir sollen mit dem ungerechten Mammon treu sein. Stimmt's? Was meint er mit dem ungerechten Mammon? Hast du diese Frage schon mal gestellt? Ist der Mammon an und für sich ungerecht? Nennt Jesus Geld ungerecht? Das, was du zum Leben brauchst, ist das ungerecht? Nein, er nennt den Mammon ungerecht, weil er ungerecht verteilt ist. Und das stimmt. Amen. Der Mammon ist total ungerecht verteilt. Wäre der Mammon gerecht verteilt in dieser Welt, dann hätten du und ich viel mehr davon. Aber das bedeutet nun nicht, dass wir Robin Hood spielen sollen. Auch nicht im christlichen Gewand. Wir sollen nicht hingehen und eine Umverteilung der Güter fordern, angeordnet durch den Staat. Nehmt's von den Reichen und gebt's den Armen. Und weißt du, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber es ist wahrscheinlich ähnlich. In der Schweiz gibt es viele linke Parteien und Interessengruppierungen, die genau das fordern. Steuererhöhungen für Reiche, damit das Geld in die Staatskassen kommt und alle möglichen Sozialprogramme davon finanziert werden können. Kannst du mir erklären, warum die Reichen dafür verantwortlich sind, Sozialprogramme zu finanzieren? Ist das gerecht? Gehst du davon aus, dass alle Reichen in der Welt ihren Reichtum auf ungerechten Wegen erlangt haben? Dann hast du ein sehr schwarzes Bild. Dann hängst du wahrscheinlich irgendwelchen Verschwörungstheorien an auch. Aber ich muss dich enttäuschen. Viele Reiche haben ihren Reichtum auf gerechten Wegen erlangt. Und es steht ihnen deswegen auch zu. Und es steht ihnen auch ganz allein zu, darüber zu befinden, was sie mit ihrem Geld machen und was nicht. Sind wir noch auf derselben Seite hier? Natürlich sind wir angehalten, den Armen zu helfen, aber das sollte nicht und kann nicht staatlich reguliert sein und es kann auch nicht kirchlich reguliert sein. Aber das ist nur ein Nebengedanke hier. Lass uns Epheser 3, Vers 10 lesen. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Gott hat die Gemeinde eingesetzt, ein Sprachrohr zu sein, um seine Weisheit zu verkündigen, und zwar gegenüber wem? Der Welt? Ja, auch, aber nicht in direkter Weise, sondern den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt in erster Linie. Siehst du? Wir kämpfen zu oft auf der Ebene von Fleisch und Blut. Dabei hat Paulus gesagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Der Kampf, der uns verordnet ist, ist ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern auf einer geistigen, sprich gedanklichen Ebene und auch auf einer geistlichen Ebene. Die Gemeinde ist dazu gesetzt und hier sind wir wieder bei den geistlichen Geschäften, die wir tätigen sollen, den unsichtbaren Mächten und Gewalten die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen, zu geben. Halleluja! Wir haben Autorität und Vollmacht empfangen, den Problemen an die Wurzel zu gehen und nicht Kosmetik und Oberflächenbehandlung zu betreiben. Weißt du, die Armut in der Welt wird nicht damit behoben werden, dass wir die Güter umverteilen, sondern, ich weiß nicht, ob das für dich neu ist, aber ich bin absolut überzeugt davon, es gibt einen Geist der Armut. Es gibt einen Geist der Armut. Und den kannst du nicht austreiben, indem du jemandem Geld gibst. Das siehst du deutlich daran, an den vielen Lottogewinnern, die über Nacht Millionäre geworden sind und ihre Millionen ebenso schnell wieder verloren haben, wie sie gewonnen haben. Warum? Weil sie einen Geist der Armut haben. Sie konnten nicht mit dem Geld umgehen. Weil sie einen Geist der Armut haben, der ihnen innerlich gesagt hat, du hast es gar nicht verdient, dieses Geld zu haben. Möglichst schnell wieder weg damit. Ein Geist der Armut muss ausgetrieben werden durch den Namen Jesu Christi. Und dafür ist zum Beispiel die Gemeinde zuständig. Und weißt du, wenn du diesen Geist der Armut aus jemandem austreiben kannst, beziehungsweise von jemandem wegtreiben kannst, das ist nicht ein Dämon, von dem du besessen bist, dann kannst du diesen Menschen befähigen, Reichtum und Wohlstand zu erlangen, schneller als du zusehen kannst. Und zwar selbst auf eigenen, ehrlichen Wegen. Da braucht es weder Politik noch sonst irgendwelche Hilfsmaßnahmen. Dafür ist die Gemeinde da. Deswegen ist Belehrung so wichtig. Halleluja. Wie bitte? Ja, es drückt sich aus in einem Denken. Aber ich glaube, dass es eine dämonische Macht gibt, die man als einen Geist der Armut bezeichnen könnte. In verschiedenen Erscheinungsformen, in verschiedenen Aspekten und der sich im Denken der Menschen niederschlägt. Es kann ganz unterschiedliche Spielarten haben. Viele andere Bereiche, wo den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen zu geben ist. Nun, wie passiert das? Passiert das in dem Sinne, wie wir es in den frühen 90er Jahren gemacht haben, dass wir andauernd geistliche Kampfführung betreiben? Nein. Wisst ihr, ich bin zu einer Zeit auf der Bibelschule gewesen, wo wir das fleißig geübt haben. Wir hatten Gebetsversammlungen und wurden auch in der Bibelschule belehrt über Gebet. Und wir haben regelmäßig den Starken über Berlin und den Geist der Hurerei und den Geist von diesem und jenem haben wir gebunden. Oder gemeint, dass wir das tun. Den Geist des Kommunismus haben wir gebunden über Russland. Und den ehemaligen Sowjetstaat und so weiter und so fort. Hat's was gebracht? Nicht viel. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Sondern Eigentlich geschieht das, was Paulus hier schreibt in Epheser 3, Vers 10, geschieht jedes Mal, wenn wir im Sinne der Ekklesia zusammenkommen, um das zu tun, was wir eben tun. Die Wortverkündigung. Weißt du, wenn ein von Gott gesetzter und gesalbter Pastor am Sonntag sich hinter die Kanzel stellt und im Sinne der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigt, darf ich dir sagen, wer sonst noch zuhört, außer dir und mir? Die Teufel. Die Dämonen hören zu. Die hören zu. Und vielleicht nehmen sie manches ernster als du. Und vielleicht achten sie mehr darauf, was da im Einzelnen gesagt wird. Und wer zustimmt und wer nicht zustimmt. Und wer Amen sagt und wer eher sagt. Was uns bewusst ist. Die interessiert es, was wir verkündigen. Deswegen möchten sie auch, dass unsere Verkündigung möglichst schwach und schmalbrüstig ist. Weil sie möchten ja nicht jeden Sonntag wieder neu von so und so vielen Kanzeln im Land die Weisheit Gottes hören. Verkündigt mit Vollmacht und unter der Salbung des Heiligen Geistes. Denn sie wissen genau, wenn man davon nicht Abstand nimmt und nicht aufhört damit, dann wird es irgendwann eine Auswirkung haben. Ich weiß nicht, wie lange das passiert ist, aber ich kann dir eins sagen, nämlich bevor die Mauer fiel, die Berliner Mauer, ja, bevor sie fiel, haben viele Propheten geweissagt, dass sie fallen würden. Du magst sagen, ja, das kann man im Nachhinein gut und gerne sagen. Und ich habe das manchmal auch gedacht, ja, wenn alle möglichen Prediger und Propheten und Leute, von denen ich hörte, später dann gesagt haben, ja, wir haben auch gebetet gegen die Mauer. Wir haben auch proklamiert, dass die Mauer fallen würde. Aber weißt du was? Was geht's mich an? Ich glaub's. Und ich weiß eins, Worte haben Wirkung. Halleluja. Und ob das jetzt im Einzelnen bei jedem so gestimmt hat oder nicht, ist nicht mein Problem zu entscheiden. Tatsache ist, viele haben es getan und haben es proklamiert und haben damit die Weisheit Gottes ausgesprochen. Und alle, die Amen dazu gesagt haben, haben ihren Teil daran. Und die Mauer ist gefallen, Halleluja. Und genauso wird es auch mit vielen anderen Dingen sein, wenn wir nicht aufhören damit, es zu proklamieren. Vielleicht hast du auch schon Anstoß genommen, wenn zum so und so vielten Mal gesagt worden ist, wir werden Tote auferwecken. Aber du hast noch keinen Aufstehen sehen von den Toten. Aber du wirst es sehen. Halleluja. Du wirst es sehen. Glory to God. Weil wir nicht aufhören, davon zu reden. Und wir werden sehen, wie Leuten Glieder nachwachsen, die gefehlt haben. Und wie innere Organe ersetzt werden und all das. Weil wir nicht aufhören, davon zu reden. Weil das die Weisheit Gottes ist. Und die Dämonen sollen es hören. Die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt gleichermaßen soll es hören. Ja, zeigt doch mal, was ihr könnt. Weißt du, ich kenne das alles. Und darf ich dir was sagen? Ich bin selber auch schon schuldig geworden dieses Skeptizismus. Jetzt zeig doch endlich mal, was du kannst, wenn du immer von Totenauferweckung redest. Inzwischen kenne ich jemanden, der tatsächlich zwei Menschen von den Toten auferweckt hat. Ich kenne ihn persönlich. Halleluja. Und weil ich ihn kenne, glaube ich ihm, dass es wirklich so war. Und dass er kein Schwätzer ist. Du sagst, ja, war das in Deutschland? Nein, es war in Afrika. Ah, siehst du, die Toten werden nur in Afrika auferweckt. Nein. Die Toten werden auch in Deutschland auferweckt werden, wenn wir nicht aufhören, daran festzuhalten, dass das auch unser Erbe ist. Halleluja. In diesem Sinn ist die Gemeinde ein Sprachrohr an die Welt. Aber nicht in dem Sinne, dass wir dauernd soziale Gerechtigkeit fordern. Und das ist alles so ungerecht. Und was hat Deutschland mit den Juden gemacht? Und weißt du, falls du gedacht hast, ihr seid alleine damit in Deutschland, wir in der Schweiz, wir haben eine ähnliche Bewegung, wir haben in Schaffhausen Leute, die können einfach nicht davon ablassen, um Vergebung zu bitten für die Schuld der Schweizer an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Du sagst ja, was habt ihr euch denn zu Schulden kommen lassen? Wir haben manche nicht aufgenommen. Ja, und das ist schlimm. Aber wie viel Mal willst du noch Buße tun dafür? Und wie viele Gedenksteine willst du noch aufstellen? Und wie viele Tafeln möchtest du noch anbringen an irgendwelchen Häusern, bis die Schuld gesühnt ist? Und wirst du dann endlich Ruhe geben, wenn wir ein Denkmal gesetzt haben? Oder wirst du dann noch auf eine neue Idee kommen? Wisst ihr, das sind Selbstläufer. Die Leute suchen eine Beschäftigung. Die Leute möchten geistlich kreativ sein. Aber das sind nicht, oftmals nicht die Aufträge des Herrn. Und ich sage das heute auch über euch. Diese Schuld ist längst gesühnt. Halleluja. Und lasst euch von niemandem irgendeine Schuld einreden. Das war eine andere Generation. Und die Schuld wird nicht weitergegeben in die nächste und übernächste Generation. Und Erweckung ist noch nicht gekommen, weil wir noch nicht genügend Buße getan haben in Deutschland für die Schuld der Väter im Zweiten Weltkrieg. Nein! Sondern Erweckung ist vielleicht noch nicht gekommen, weil wir sie noch nicht ergriffen haben und uns immer noch für unwürdig halten. Aber weißt du, wo die Sünde übermächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Genug gesündigt, die Gnade ist größer. Und genug gesündigt haben wir alle. Lass uns endlich auf die Seite Gottes schlagen mit diesen Dingen. Amen. Und nicht auf die Seite des Verklägers der Brüder. Und wenn es wirklich etwas gibt, wofür wir uns noch bei irgendjemandem entschuldigen sollten, dann wird es der Herr uns zeigen. Aber weißt du, ich denke oder habe fast die Vermutung, dass manche Leute das gerne auf eine größere Ebene verschieben, weil sie in ihrem eigenen Leben noch Dinge haben, die sie eigentlich wieder gut machen sollten. Weißt du, Wiedergutmachung ist etwas sehr Persönliches. Du fragst dich, was hat das mit dem Thema zu tun? Das ist ein Randgedanke, vielleicht spricht er manche an. Im Laufe meines Lebens als Christ hat der Herr mir Dinge gezeigt, die ich wiedergutmachen sollte, die höchst unangenehm waren. Höchst unangenehm. Die ich verbrochen hatte in meiner Kindheit, in meinem alten Leben, die höchst unangenehm waren, wiedergutzumachen. Aber der Herr hat mir deutlich gezeigt, wenn du es nicht tust, wirst du nicht weiterkommen. Die unangenehmste Sache war wahrscheinlich etwas, was ich als kleines Kind verübt hatte. Ich hatte aus lauter Jux und Dollerei einem kleinen Mädchen auf dem Spielplatz einen Stein an den Kopf geworfen und dieses Mädchen wäre fast gestorben. Da ein Blutgerinnsel im Kopf und wäre fast gestorben. Und viele Jahre später, natürlich als kleines Kind, dann entschuldigst du dich und die Sache ist irgendwie wieder okay, ja. Aber viele Jahre später, nachdem ich gläubig geworden war, ließ der Heilige Geist mir keine Ruhe. Dieses Mädchen, das natürlich inzwischen auch eine junge Frau geworden war, ausfindig zu machen und mich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen. Hast du womöglich einen bleibenden Schaden davongetragen, von dem, was ich damals als Kind getan habe? Und ich hatte keinerlei Kontakt mehr zu diesem jungen Mädchen. Aber weißt du, wenn der Heilige Geist dir zeigt, dass du etwas tun sollst, dann findest du sehr schnell heraus, wer, wo und wann. Und ich habe 2 Anrufe gemacht und ich wusste, wer die Frau ist. Zu meinem eigenen Erstaunen. Und habe diese Frau angerufen und ihr gesagt, du weißt vielleicht gar nicht mehr, wer ich bin. Lass es mich kurz erklären. Sie wusste genau, wer ich war. Und ich bin eines Sonntags nach dem Gottesdienst dort hingefahren, wo sie jetzt wohnt. Und habe mich noch einmal in aller Form, als Erwachsener, in vollem Bewusstsein, bei ihr entschuldigt und sie um Vergebung gebeten. Und es hat mich etwas gekostet. Und das sind die Dinge, die der Herr will von uns. Nicht ein globales Bußetun für irgendetwas, das uns keinerlei Schmerzen bereitet, wenn wir ehrlich sind. Und das sind Teile, die gehören dazu, indem, dass wir wahre, echte Gemeinde sind. Und unser Sprachrohr an die Welt versteht. Halleluja. Was ist die Gemeinde noch? Und damit komme ich zum Schluss. Die Gemeinde ist eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit. Paulus sagt in 1. Timotheus 3, Vers 15 zu Timotheus, seinem Schützling, der damals Pastor war der Gemeinde in Ephesus, schreibt er, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss, im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist also Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und du sagst, ja, aber da hier heißt es doch der Pfeiler und die Grundfeste. Im Griechischen stehen diese Artikel nicht. Im Griechischen hast du hier keinen bestimmten Artikel. Das heißt, du hast keinen Artikel. Eigentlich müsste es so gelesen werden, im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Denn, und das muss man auch bemerken, die Gemeinde ist nicht die einzige Säule und die einzige Grundfeste der Wahrheit. Sie ist eine, aber nicht die einzige. Was könnten andere Säulen und Grundfesten der Wahrheit sein? Das ist relativ einfach. Eine Grundfeste und Säule der Wahrheit ist Israel. Das Volk Israel ist, Halleluja, eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit. Wenn du Israel studierst, die Geschichte dieses Volkes und auch seine heutige Existenz und das Handeln Gottes an diesem Volk, dann hast du darin eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit, der Unverbrüchlichkeit, der Treue und Gnade und Barmherzigkeit Gottes gegenüber einem menschlichen Volk. Und davon kannst du sehr viel lernen. Und das ist auch eine unzerstörbare Säule und Grundfeste, wie viele herausgefunden haben im Laufe der Geschichte. Unzerstörbar. Israel ist nicht auszumerzen von diesem Erdball. Halleluja. Eine weitere Säule und Grundfeste der Wahrheit ist das geschriebene Wort Gottes. Ich meine, ich hätte mal noch eine dritte neben der hier gehabt, aber die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und eine weitere Grundfeste und Säule der Wahrheit ist natürlich die Gemeinde. Und auch die Gemeinde ist, wie viele schmerzlich erfahren mussten, nicht auszumerzen von diesem Erdball. Der Kommunismus hat es nicht geschafft, die Chinesen haben es nicht geschafft mit ihrer Form von Kommunismus, etc., etc. Niemand hat es geschafft, die Gemeinde auszumerzen. Darf ich dir sagen, warum? Weil Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen können. Das heißt mit anderen Worten, die Gemeinde ist eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit. Sie steht für die Wahrheit. An ihr ist die Wahrheit erkennbar. Wenn wir Gemeinde sind, im biblischen, neutestamentlichen Sinn, dann kann eigentlich genauso wie die Leute an Israel sehen können, dass es einen Gott geben muss, können sie auch an der Gemeinde sehen, dass es einen Gott geben muss. Wenn die Leute unbefangen und unvoreingenommen Gemeinde Jesu Christi betrachten, dann müssten sie eigentlich sagen können, es gibt einen Gott. Es kann menschlich gar nicht sein, dass so viele verschiedene Leute in solcher Eintracht zusammenleben können, wie das hier der Fall ist. Das ist nicht menschenmöglich, da muss ein Gott im Spiel sein. Das ist nicht normal. Das ist nicht menschenmöglich, diese Art von Homothymadon zu haben zwischen so unterschiedlichen Charakteren, wie wir sie in jeder guten, richtigen Gemeinde vorfinden. Ich meine, schaut euch doch an. Schaut euch morgen früh an, wenn ihr noch vollzähliger seid. Alt und jung, schön und weniger schön, arm und reich. Ja, ja, gut. Es war jetzt nur so dahergeredet. Ja. Auch Prediger reden manchmal nur so daher, nicht? Und die verschiedensten Ausbildungen, die verschiedensten sozialen Schichten, und alle kommen zusammen und vereinen sich um den einen Namen des Herrn Jesus Christus. Halleluja, und können unterschiedlicher nicht sein. Und weißt du, die Menschen in der Welt oder der natürliche Mensch neigt immer zur Gruppenbildung um seinesgleichen herum. Deswegen sind Fußballfans sich einig und Autofreaks sind sich einig, Manta-Fans sind sich einig, Käfer-Fans sind sich einig. Heute Morgen haben wir jemanden kennengelernt in unserem Hotel, der gerade bei einer Youngtimer-Vereinigung, also Youngtimer sind Autos, die noch keine Oldtimer sind, sondern Youngtimer, so 80er, 90er Jahre, und er fuhr einen Mazda MX-5, das gilt bereits als Youngtimer, ja, aus den 90er Jahren. Solche Leute kommen zusammen, Leute, die dieselbe Musik hören, kommen zusammen, Leute, die dasselbe Skateboard fahren, kommen zusammen. Das ist einfach. Das ist so einfach. Weißt du, als Mensch in der Welt, ich hatte nie Mühe, meinesgleichen zu finden. Aber das kann auch mit der Zeit so unendlich armselig werden. Und ich finde es besonders armselig, wenn Christen genau gleich ticken. Wenn es auf einmal christliche Subkulturen gibt. Wir sind die christlichen Rapper. Wir sind die christlichen Rocker. Wir sind die christlichen Heavy-Metal-Freaks. Wir sind die christlichen Skateboardfahrer. Wir sind die christliche Motorradgang. Oder was es auch immer geben mag. Das, bitte versteht mich nicht falsch. Ich weiß, ich provoziere manchmal, auch bewusst. Das mag seine Berechtigung haben, aber bitte definiere nicht deine Identität als Gläubiger in Jesus Christus über solche Nebensächlichkeiten. Wenn dich irgendetwas davon abhält, deinen Bruder, deine Schwester in Christus als genauso vollwertig und von Gott geliebt zu betrachten, wie den Kollegen aus der christlichen Motorradgang, dann melde dich ab. Nein, ich meine das ernst. Denn diese Art von Gruppenbildung ist nicht neutestamentliche Gemeinde. Und deswegen, wenn du mich fragst, früher gab es manchmal Leute in den Anfangszeiten, also inzwischen, ich bin ja 50 geworden vor ein paar Wochen, in den Anfangszeiten unserer Gemeinde gab es manchmal Leute, die dann gefragt haben, seid ihr eine Jugendgemeinde? Und ich habe das fast als Beleidigung aufgefasst. Du sagst, ja, hast du was gegen Junge? Nein, überhaupt nicht. Ich habe doch nichts gegen junge Leute. Ich bin selber noch jung. Ich habe junge Söhne. Der eine ist knapp 18, der andere ist 15 geworden. Hey, ich bin so jugendlich, wie man sein kann mit 50. Amen. Aber ich habe keine Jugendgemeinde, weil in Christus gibt es diese Unterschiede nicht. In Christus ist nicht Jude noch Heide. In Christus ist nicht Sklave noch Freier. In Christus ist nicht Mann noch Frau. In Christus ist nicht jung noch alt. Halleluja! Amen oder Owe! In Christus gibt es nur einen neuen Menschen. Eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Darauf sollten wir stolz sein. Das sollten wir hochheben. Nicht, dass wir jetzt auch noch entdeckt haben, hey, man kann ja eigentlich ganz guten christlichen Rap machen. Und ich hab nichts dagegen. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen christlichen Rap. Aber wenn dir diese Identität, und wie, weißt du, ich war christlicher Künstler. Ich war ein christlicher Künstler. Und alle anderen sind ja Banausen. Die verstehen ja gar nicht, in welchen Sphären wir uns da bewegen. Ja. Du solltest dich mit Christus an himmlischen Örtern befinden. Das sind die Sphären, in denen du dich bewegen solltest. Alle anderen Sphären sollten dir ziemlich egal sein. Halleluja. Preis dem Herrn. Das waren einige der Punkte, von denen ich glaube, dass die Gemeinde dafür steht. Und eben der letzte Punkt, die Gemeinde ist eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit. An ihr sollte der Plan Gottes ein Stück weit erkennbar sein. Und ein wichtiger Teil des Planes Gottes ist, einen neuen Menschen zu schaffen in Christus Jesus. Und Menschen zusammenzubringen, die ansonsten nicht zusammenzubringen wären. Weißt du, so viel Zwiespalt und Zwist in der Welt liegt genau daran, dass wir unwichtige Unterschiede zu weit aufblasen. Preis dem Herrn. Steht doch mit mir zusammen auf, bitte. Und lass uns zum Abschluss dieses Tagesseminars hier ein gemeinsames Bekenntnis sprechen. Ist das immer noch gut? Machen wir das noch? Gemeinsame Bekenntnisse sprechen? Weil das bewirkt etwas. Was drücken wir damit aus? Dass wir eines Sinnes sind. Weißt du, wenn du von Herzen mitsprechen kannst, manche Leute, ich beobachte das auch in meiner Gemeinde, wenn ich dann sage, komm, lass uns ein gemeinsames Bekenntnis sprechen. Manchmal schaue ich schon absichtlich hin, wer redet wirklich mit? Wer spricht wirklich mit? Ich sage doch nicht das Gleiche wie jemand anderes. Aber das Wort bekennen bedeutet genau das. Homologeo. Dasselbe sagen wie jemand anderes. Bist du ein Teil des christlichen Bekenntnisses, bekennst du Jesus als dein Herrn, dann sagst du dasselbe wie jemand anderes, homologeo. Du sagst dasselbe wie Gott und du sagst auch dasselbe wie jeder andere Christ. Wenn du in Bezug auf Jesus etwas anderes sagst als die anderen Christen, dann hast du eine Irrlehre. Wir stimmen überein in dem, was wir sagen über Christus. Er ist der Sohn Gottes. Er ist im Fleisch gekommen. Er ist allein heilbringend. Halleluja. Das sagen Hunderttausende, Millionen von Christen auf der ganzen Welt auch. Homologeo. Lass uns gemeinsam sprechen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du dir eine Gemeinde erkauft hast. Dass du dir eine Gemeinde erkauft hast. Mit dem teuren Blut deines Sohnes. Mit dem teuren Blut deines Sohnes. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass wir in die Gemeinde eingepflanzt sind. Dass wir in die Gemeinde eingepflanzt sind. Dass wir Teil dieses lebendigen Tempels im Herrn sind. Dass wir Teil dieses lebendigen Tempels im Herrn sind. Vater, und wir danken dir für alles, was wir heute gehört haben. Vater, und wir danken dir für alles, was wir heute gehört haben. Aus deinem Wort. Aus deinem Wort, was die Gemeinde ist. Was die Gemeinde ist, was sie bewirken kann. Was sie bewirken kann, wozu sie gesetzt ist. Wozu sie gesetzt ist, was meine Aufgabe ist in der Gemeinde. Was meine Aufgabe ist in der Gemeinde. Vater, und wir danken dir für Homothymadon. Vater, und wir danken dir für Homothymadon. Und geben uns dieser Eigenschaft ganz neu hin. Geben uns dieser Eigenschaft ganz neu hin. Wir sind gleichgesinnt. Wir sind gleichgesinnt. Wir empfinden gleich. Wir empfinden gleich. Wir denken gleich. Wir denken gleich in Bezug auf dein Wort. In Bezug auf dein Wort. In Bezug auf deine Pläne. In Bezug auf deine Pläne. Deine Wahrheit. Deine Wahrheit. Das halten wir hoch, Herr. Das halten wir hoch, Herr. Vater, und wir glauben, Vater, und wir glauben, dass die Gemeinde ein Rettungsort ist. Dass die Gemeinde ein Rettungsort ist. Von dir gesetzt. Von dir gesetzt als eine Zuflucht. Als eine Zuflucht in dieser verlorenen Welt. In dieser verlorenen Welt. Und wir glauben, Vater, dass jeder Mensch, der in Christus ist, dass jeder Mensch, der in Christus ist, auch zu einer Gemeinde gehören sollte. Auch zu einer Gemeinde gehören sollte. Und wo immer wir Christen treffen, und wo immer wir Christen treffen, die zu keiner Gemeinde gehören, die zu keiner Gemeinde gehören, laden wir sie ein. Laden wir sie ein, zurück ins Vaterhaus zu kommen. Zurück ins Vaterhaus zu kommen. An diesen Ort des Schutzes. An diesen Ort des Schutzes. Vater, und wir legen uns fest heute Nachmittag. Vater, und wir legen uns fest heute Nachmittag, uns als lebendige Steine, aufbauen zu lassen, in diesem Haus, unseren Platz zu finden, uns unseren Platz zuweisen zu lassen von dir, und gute Gefäße zu sein. Und gute Gefäße zu sein, die du brauchen kannst, Herr. Die du brauchen kannst, Herr, im weiteren Aufbau deines Hauses. Im weiteren Aufbau deines Hauses. Vater, und wir danken dir. Vater, und wir danken dir für den Schutz, den wir haben. Für den Schutz, den wir haben durch die Gemeinde. Durch die Gemeinde. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben Jesus. Wir lieben Jesus und wir lieben auch die Gemeinde. Und wir lieben auch die Gemeinde. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn.